Das ist das Megathema. Das ist ja schon eine Weile das Megathema. Jetzt geht es ums Machen. Da kam jetzt schon im Zuge dieser Heizungsgesetzgebung eine Menge Kritik bei uns an. Da ist die Bandbreite riesig groß von etwas flapsig. Sie sind doch der Abgesandte vom Habeck, der uns jetzt die Heizung ausbaut, bis hin zu wirklich herzergreifenden Themen. Das ist auch eine unserer großen Sorgen, auch meine persönliche große Sorge. Wir wollen halt jetzt alles und alles zur gleichen Zeit.
Sachsen-Anhalt steckt voller Energie. Windparks und Solaranlagen, soweit das Auge reicht, und jede Menge Widerstand dagegen. Was werden die kommunalen Politikerinnen und Politiker in den nächsten Jahren in der Energiewende zu tun haben? Das ist unser Thema heute im Podcast Wahllokal. Mein Name ist Stefan B. Westphal.
Tja, mein Name ist nach wie vor Anna Petersen, und weil ich mich inzwischen so an den Kollegen gewöhnt habe, weiche ich ihm jetzt nicht mehr von der Seite, bin also auch wieder mit am Start. Ja, und natürlich sind wir auch heute wieder nicht alleine hier bei uns im Studio in Halle. Wir haben auch wieder einen Gast bei uns, und zwar Dirk Trappe. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, dankeschön.
Dirk Trappe ist Prokurist bei der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt. Ja, die haben sich auf die Fahnen geschrieben, die Energiewende und den Klimaschutz voranzutreiben, und beraten dabei Kommunen und mittlere und kleinere Unternehmen sowie natürlich auch Privatpersonen. Und im Sinne der Transparenz ist es uns wichtig, dass wir einmal darauf hinweisen, dass Sie selber auch bei den Kommunalwahlen antreten, nämlich für die Wählergemeinschaft Elbe-Saale-Winkel. Und Sie hoffen auf einen Sitz im Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Barby und im Salzlandkreis.
Genau, wenn alles gut läuft, auch im Kreistag.
Ja, uns ist es wichtig, dass wir da vorab einmal drüber gesprochen haben. Hier und heute soll es aber um die Energie gehen. Und wo ich ja eben schon angesprochen habe, Sie beraten auch Kommunen. Was ist denn da die am häufigst gestellte Frage, die Sie von Kommunen erreicht?
Im Grunde genommen geht es in der Zeit, in der wir jetzt als Energieagentur unterwegs sind, erstmal ums Energieeinsparen. Also die verfügbaren Energieeinsparpotenziale erschließen. Das macht man dann, indem man sich systematisch damit beschäftigt. Meistens läuft es darauf hinaus, dass die Kommunen mit einem kommunalen Energiemanagement sich auseinandersetzen und das einführen. Und das heißt dann, die ganzen Verbrauchsstellen, die Kommunen haben, wir haben ja oft große, flächenmäßig sehr weit verteilte Kommunen mit vielen Gebäuden. Und das Erste, was man tut, ist, man systematisiert die Erfassung dieser Verbräuche, also die Zählerdaten an eine Stelle, die Abrechnung an eine Stelle, dass man einen Überblick bekommt, wie viel Energie verbrauche ich eigentlich als Kommune, um dann zu wissen, wo kann ich jetzt loslegen mit dem Einsparen. Das heißt, es ist immer meistens so eine erste Frage, wie kann ich Energie einsparen? Und können Sie uns dabei helfen?
Gibt es da so einen klassischen Energiefresser, den Sie da immer wieder identifizieren auf der Suche in Kommunen?
Na, wir sagen immer, im Grunde genommen ist es, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und wenn das in der Aufbau- und Ablauforganisation der Kommunen auch durchgesetzt wird, das heißt, wenn eine Personalstelle dahinter steht, die sich nur darum kümmert und sich langfristig und systematisch damit beschäftigt, dann sind durchaus 20% Energieeinsparung drin. Und das ist erstmal schon ein Riesenwert. Wenn man sich anguckt, dass die Bandbreite der Energieverbräuche in Kommunen, die ist ja riesig groß. Wir haben halt Kommunen, die machen das schon sehr ordentlich. Da sind dann die Kosten pro Einwohner und Jahr relativ gering. Wir haben aber auch Kommunen, wo das noch nicht so gut läuft. Und da sind dann die Kosten pro Einwohner und Jahr, also pro Kopf in so einer Gemeinde, ziemlich hoch. Und da muss man gucken, wie man sich da irgendwie auf den Weg macht und diese Energieeinsparpotenziale erschließt und damit gleichzeitig die Treibhausgasminderungspotenziale erschließt. Denn darum geht's ja auch. Bis 2045 wollen wir klimaneutral sein. Das heißt, der Energieverbrauch muss sich in Richtung erneuerbare Energien bewegen und die Treibhausgaspotenziale müssen erschlossen werden, weil wir am Ende möglichst wenig, am besten gar keine Treibhausgase mehr emittieren wollen.
Das heißt aber ganz konkret, alle Kreistagsabgeordneten, Gemeinderäte, Stadträte, die sich jetzt wählen lassen, werden das Thema Energie in den nächsten fünf Jahren immer wieder auf der Tagesordnung haben.
Richtig, es ist das Megathema. Es ist ja schon eine Weile das Megathema. Jetzt geht's ums Machen und ums konkrete Umsetzen. Wir haben ja jetzt eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben, die uns quasi auch zwingen, was zu tun. Die kommunale Wärmeplanung ist eines der prominentesten. Das heißt, es wird jetzt darum gehen, diese kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Wir haben in Sachsen-Anhalt bei 218 Gebietskörperschaften insgesamt 60, die jetzt eine Förderung beantragt haben und auch die bekommen werden. 18 haben den Förderbescheid schon bekommen und haben sich auf den Weg gemacht. Und der Rest der Gemeinden wird es dann durch das Landesgesetz tun.
Vielleicht können Sie das nochmal einmal für uns und auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen. Kommunale Wärmeplanung, was steckt hinter diesem Begriff? Was dürfen wir uns konkret darunter vorstellen?
Das muss man sich vorstellen wie so eine Art strategische Planung. Davon machen ja die Kommunen schon ganz viel, wenn man so an Bauleitplanung denkt und Flächennutzungsplanung denkt. Und jetzt wird eine weitere Planungsebene den Kommunen auferlegt per Gesetz. Das Bundesgesetz gibt es schon, das Landesgesetz wird wahrscheinlich im nächsten Jahr folgen. Und das ist die kommunale Wärmeplanung. Und die kommunale Wärmeplanung ist eine strategische Planung. Das heißt, die Kommune muss sich damit auseinandersetzen, wie sieht die Energieversorgung jetzt aus? Und wie sieht sie in Zukunft aus? Und wie können wir die Energieversorgung sicherstellen auf der Basis von erneuerbaren Energien vor dem Hintergrund der globalen, europäischen, nationalen und regionalen Zielstellungen für die Energiewende und für den Klimaschutz? Das heißt, die Kommune muss sich ganz konkret damit auseinandersetzen, wie sieht's heute aus? Wie sieht mein Bestand aus? Wie werden die Wohnhäuser beheizt? Wie gehen die Unternehmen um mit der Energie? Welche Infrastrukturen sind da? Dann guckt man sich die Potenziale an. Also welche Potenziale gibt es in dem Gebiet meiner Kommune? Kann ich Sonnenenergie nutzen? Kann ich Geothermie nutzen? Wie muss ich die Fernwärme vielleicht erweitern? Und das guckt man sich quartiersbezogen auf das Gebiet einer Kommune an und kann dann festlegen, wie es werden soll. Und mit dem Festlegen, wie es werden soll, werden dann natürlich auch verbindliche Pläne gemacht. Und dann ist für die Einwohner und für die Unternehmen irgendwann mal klar, also in dem Gebiet, in dem ich lebe, wird es vielleicht eine Infrastruktur geben auf der Basis von elektrischen Wärmepumpen. Und in dem anderen Gebiet wird es eben einen Ausbau der Fernwärme geben, sodass ich meine Wohnung oder mein Haus mit Fernwärme beheizen kann, beispielsweise.
Das klingt aber schon jetzt nach jede Menge Stresspotenzial.
Richtig. Das stimmt. Wir reden ja, wenn wir über die Energiewirtschaft reden und über die Energieversorgung in Deutschland reden, dann wird immer das energiepolitische Zieldreieck als strategische Grundlage genannt. Und das energiepolitische Zieldreieck, das bildet so eigentlich drei Dimensionen ab. Die Energieversorgung muss sicher sein. Die Energieversorgung muss bezahlbar sein und die Energieversorgung muss umweltfreundlich sein. Und wenn man noch an eine vierte Dimension denkt, das ist die, die jetzt in den letzten Jahren hinzugekommen ist, dann reden wir noch über das Thema Akzeptanz. Also es bringt uns alles nichts, wenn wir die Leute abhängen. Wir müssen die Leute mitnehmen und deshalb ist es ganz, ganz, ganz wichtig, das ist auch unsere Erfahrung als Energieagentur, sehr frühzeitig reinzugehen in die direkten Beteiligungsformate. Sprechen, austauschen. Wir kommen halt nur einen Schritt weiter, wenn wir mit den Leuten reden und versuchen, die Dinge vom Tisch zu wischen, die es vom Tisch zu wischen geht. Oder eben in den Austausch zu gehen und sagen, was ist eigentlich hier euer Problem? Können wir da helfen? Können wir euch mit Wissensvermittlung unterstützen? Und wo habt ihr Fragen? Wo habt ihr Sorgen? Wo habt ihr Nöte? Und darauf reagieren.
Jetzt wird ja die Landesenergieagentur, das macht man ja gerne so in der Politik, man nimmt dann eine ganz fesche Abkürzung, die wird mit Lena abgekürzt.
Genau.
Und schon Pur hat ja gesungen, Lena, du hast es oft nicht leicht. Wie viel von diesem Hass landet denn dann bei Ihnen auf dem Tisch und wie räumen Sie den weg?
Also es gibt schon Gespräche, wir gehen ja abends in Formate so mit Bürgern und mit Bürgermeistern, werden eingeladen zu Stammtischen. Da kamen jetzt schon im Zuge dieser Heizungsgesetzgebung eine Menge Kritik bei uns an. Da ist die Bandbreite riesig groß von etwas flapsig. Sie sind doch der Abgesandte vom Habeck, der uns jetzt die Heizung ausbaut, bis hin zu wirklich herzergreifenden Themen. Wir haben dann Briefe bekommen von Menschen aus dem Land, die sich dann gefragt haben, ob man jetzt der Lebensleistung beraubt wird, wenn man einfach gesagt hat, es ist alles gemacht. Wir haben ja die typischen Beispiele. Sachsen-Anhalt gehört nicht zu den reichsten Ländern. Wenn man sich die durchschnittlichen Renten anguckt, und dann am Ende eines wirklich anstrengenden Berufslebens ein Ehepaar dasteht mit eher 1.300 Euro Rente, sie 1.100 Euro Rente. Das Häuschen ist gemacht, die Heizung ist aus den Mitte der 90ern. Und jetzt heißt es, die Heizung muss raus und sie müssen den Kredit aufnehmen und das Haus dämmen und die Fenster dämmen und Fenster neu, eine neue Heizung einbauen. Das war schon harter Tobak, also auch für uns, muss man wirklich sagen. Aber das ist Gott sei Dank, ist diese sage ich mal, aus unserer Sicht sehr unglückliche Kommunikation des Heizungsgesetzes. Das ist ein Stück weit vom Tisch. Es hängt uns immer noch ein Stück weit nach, aber durch die nachfolgende Kommunikation ist es ein Stück weit gerade gerückt worden. Niemand kommt ins Haus und baut die Heizung aus. Das ist schon mal klar.
Konfliktfelder tun sich da überall auf. Ich denke jetzt mal zum Beispiel auch an das Windrad. Da tut sich der Mensch schwer damit, das direkt vor der Terrasse stehen zu haben. Der Bundeswehr steht es dann auch gerne mal im Weg und im Wald stört es die Fledermaus. Das heißt, schwieriges Thema auch für die Kommunen, die ja am Ende auch für die Ausweisung solcher Flächen zuständig sind. Reicht das, was wir momentan an Fläche für Windenergie zur Verfügung stellen in Sachsen-Anhalt, aus oder geht da noch mehr? Und wenn ja, wo?
Also es gibt ja aktuell jetzt das Windflächenbedarfsgesetz und das haben wir zu erfüllen. Und das heißt, dass wir 2,2% der Landesfläche in Windgebiet ausweisen müssen. Und davon sind wir noch ein Stück weit entfernt. Aktuell beträgt der Prozentwert, den wir an Windflächen haben, etwa 1,1%. Das heißt, wir müssen uns schon noch anstrengen. Und das wird dann gemacht über die Zusammenschlüsse, die es in den Gebietskörperschaften gibt. Das sind die regionalen Planungsgemeinschaften. Die setzen quasi die Raumordnung in den Regionen um. Und die kümmern sich gerade drum und stimmen das ab, dass wir diese Flächenbeitragswerte der einzelnen Planungsregionen bringen. Da gibt es dann sowas wie Harz 1,2%, Anhalt-Bitterfeld 1,9%, die Altmark muss 1,9% bringen, Magdeburg 1,9%. Also die, wo es flächenmäßig möglich ist, etwas mehr zu bringen, müssen etwas mehr bringen. Und die, wo es nicht, ist ja vorrangig der Harz durch den Wald. Da ist es klar, dass es nicht so viel werden kann. Die müssen diese Flächenbeitragswerte bringen. Das heißt, Flächen ausweisen, auf denen Windenergie möglich gemacht wird oder schon möglich ist und die Fläche erhalten. Und das ist natürlich ein großes Konfliktpotenzial. Aber wir sind da ganz optimistisch. Aktuell sieht's ganz gut aus, was die reinen Zahlenwerke betrifft. Das heißt, ich bin guter Hoffnung und auch zuversichtlich, dass die regionalen Planungsgemeinschaften diese Flächenbeitragswerte erfüllen werden. Damit auch das Land Sachsen-Anhalt den Flächenbeitragswert bringt, den es im Bundeskontext bringen muss. Aber es wird noch eine Menge Konfliktpotenzial geben. Wir sehen es jetzt schon an den Eingaben, die gemacht werden, wenn die regionale Planungsgemeinschaft die Vorschläge aufnimmt der Kommunen und quasi Flächen plant. Dann sind natürlich nicht alle dafür.
Also wenn ich jetzt durch Sachsen-Anhalt fahre, oder anderes Beispiel, wir nehmen jetzt eine Karte von Sachsen-Anhalt, nehmen uns 5 Dartpfeile und werfen die da drauf und fahren an diese 5 Stellen. Es ist meines Erachtens relativ unwahrscheinlich, wenn die jetzt in der freien Natur liegen, dass wir an diesen Stellen einen 360-Grad-Blick haben, in dem wir nicht ein Windrad sehen. Können Sie da vielleicht auch manchmal nachvollziehen, dass man sagt, also ich war neulich in Schleswig-Holstein, da ist es nicht so. Und Schleswig-Holstein ist ja noch, meine jetzt zumindest aus meiner laienhaften Position, viel geeigneter für Windenergie, weil da ist ja nicht mal ein Brocken. Ne, da habe ich kein Harz, da ist ja einfach nur Fläche. Okay. Ne, können Sie da auch nachvollziehen, dass man sagt, noch mehr, noch mal doppelt so viel?
Kann ich, genau. Kann ich. Am Ende bin ich ja auch privater Verbraucher und auch am Ende Mensch, der damit auch umgehen muss. Und na klar, das ist schon ein Thema. Also wen haben nicht die Masten gestört der Elektroversorgung? Die kannten wir auch alle. Und am Ende müssen wir uns jetzt halt überlegen, wie wir da weitergehen wollen. Es ist halt jetzt ziemlich viel in kurzer Zeit. Das ist auch eine unserer großen Sorgen, auch meine persönliche große Sorge. Wir wollen halt jetzt alles und alles zur gleichen Zeit. Aber Fakt ist eins, die Energieversorgung, die wir jetzt haben, die basiert eben vorwiegend auf fossilen Energieträgern. Und wenn wir davon wegkommen wollen, müssen wir uns halt Gedanken machen. Und wenn wir noch ein bisschen Gestaltungsspielraum behalten wollen, dann ist eben ein großes Thema die Windenergie. Es ist sicherlich damit verbunden, dass wir das noch speicherfähig machen müssen, damit die Windräder auch dauerhaft laufen und möglichst viel laufen und wir den Wind auch nutzen können. Aber Wind ist halt ein relativ einfaches Thema, was in unserem Land auch geht. Das ist ja auch ein großes Thema.
Sie haben es ja gerade gesagt, selbst wenn ich jetzt durch diese Windparks fahre, die Hälfte steht still.
Ja, genau. Das ist halt das Thema Auslastung der Windräder. Wir haben halt, ich sage mal ganz einfach gesagt, 1990 hat man eine Energiewirtschaft, die basierte auf einigen wenigen Erzeugungskapazitäten. Also die Energieerzeugung hat an wenigen Standorten mit wenigen Anlagen stattgefunden. Und jetzt haben wir einige Millionen Energieerzeugungsanlagen, die natürlich auch gesteuert werden müssen. Das ist ja das große Problem auch der Energiewirtschaft. Die Energiewirtschaft in Deutschland ist eines der höchsten volkswirtschaftlichen Güter, die wir erreicht haben. In über 100 Jahren ist diese Energiewirtschaftsstruktur aufgebaut worden von unseren Vätern und Müttern. Und das müssen wir ein Stück weit erhalten, weil diese Energiewirtschaft, die Energieversorgung, die sichert ja uns unseren Wohlstand, die sichert uns die Arbeitsplätze mit der hohen Bruttowertschöpfung. Da müssen wir eigentlich alles dafür tun, dass das so bleibt. Und dieses in kurzer Zeit alles zu wollen, das ist halt das Problem. Wir wollen grundlastfähige Kraftwerke, grundlastfähige Energieversorgung. Wir wollen aber möglichst viel erneuerbare Energien und den Hochlauf der erneuerbaren Energien. Und bei den erneuerbaren Energien ist halt das Thema, wir brauchen einen vielfachen Überbau, um die Energieversorgung in Zahlen mäßig abzudecken. Und klar, das mit dem Windrad, das ist natürlich nicht so einfach. Das andere, was wir bislang hatten, das hat man nicht gesehen, das war halt ein großer Teil unterirdisch. Aber da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ansonsten sind wir wieder abhängig von irgendwelchen Ländern, wo wir das vielleicht nicht wollen.
Man könnte jetzt mal ganz ganz salopp gesprochen die Windräder theoretisch auch im Wald verstecken.
Genau.
Wie stehen Sie dazu?
Ist ein großes Thema. Ich bin noch Mitglied des Landesbeirates Wald. Also als Vertreter der Energieagentur sitze ich im Landesbeirat Wald. Und da gibt es einen sehr intensiven Austausch darum. Bislang ist ja das Landeswaldgesetz in Sachsen-Anhalt noch nicht geöffnet worden. Wir befinden uns gerade in der Vorbereitung einer Lesung, dass das Landeswaldgesetz geöffnet wird. Und im Grunde genommen ist es so richtig, dass man es öffnet. Es geht nicht darum, Wald abzuholzen, aber es geht darum, von den vorhandenen Schadflächen in Sachsen-Anhalt, wir reden über 45.000 Hektar Waldfläche, die geschädigt worden ist durch die Dürrekatastrophen, durch die Stürme. Und bislang haben wir es geschafft, etwa 15.000 Hektar wieder aufzuforsten. Das heißt, 30.000 Hektar Wald sind noch Brachfläche. Und da könnte man sich natürlich gut überlegen, an vielleicht einigen wenigen Standorten, ob es nicht Sinn macht, eine Windenergieanlage hinzustellen und durch die Pachteinnahmen Gelder zu generieren, die uns bei der Wiederaufforstung helfen.
Wenn man bei einer Zeitung arbeitet, wie jetzt wir beide bei der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme, dann bekommt man ja auch mit, wie Berichterstattungen, wenn Windparks eröffnet werden, Solarparks eröffnet werden, etc. pp. Und so oft, wie ich dort diesen Satz gelesen habe, diese Anlage versorgt eine ganze Kleinstadt.
Genau.
Also theoretisch hat doch Sachsen-Anhalt in dem, was es an Energie erzeugt, schon einen absoluten Overload, oder? Also wir könnten uns jetzt theoretisch sagen, das ist jetzt alles erstmal unseres und dann reicht das, was wir jetzt haben.
Genau. Wir müssen es halt nur nutzbar machen und nutzbar machen dann in den Zeiten, in denen sich das Windrad halt nicht dreht oder die Sonne scheint. Das ist eigentlich das große Problem. Deswegen dieser Überbau. Wir haben ja Nutzungszeiten bei den Windrädern, wenn es gut läuft, 2.500, 3.000 Stunden im Jahr. Und das Jahr hat 8.760 Stunden. Das heißt, die restliche Zeit müssen wir uns halt was überlegen. Aber in der Tat, wir stehen ganz gut da. Sachsen-Anhalt verteidigt hier eine Spitzenposition bei der Bruttostromerzeugung. Aus erneuerbaren Energien gehen unsere Zahlen in Richtung 60%. Das heißt also 60% der Stromerzeugung brutto basiert auf erneuerbaren Energien.
Dann genießen wir das mal, dass wir da relativ weit oben stehen. Wer steht denn da bei den Bundesländern ganz unten?
Ich weiß gar nicht, ja, das kann ich gar nicht aus dem Kopf sagen.
Oder so.
Ich denke mal, die Länder wie Bayern, die sich nicht so großartig bewegt haben bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien. In Sachsen-Anhalt war ja schon immer Vorreiter. Wir haben 2.800 Windenergieanlagen im Land stehen. Da sind wir natürlich vorne. Ich glaube, Bayern ist da ziemlich weit hinten.
Wie sieht's denn mit Solar aus? Auch da steckt ja viel Potenzial drin.
Genau. Solar ist auch ein Thema. Wir reden ja über die großen Flächenanlagen, also Photovoltaik-Freiflächenanlagen, das ist ein großes Thema. Die haben halt einen großen Flächenverbrauch. Das ist auch nicht immer gleich auf Akzeptanz stößt das. Wir reden jetzt über neuere Themen, diese Agroforst- und Agri-PV-Anlagen. Das heißt, aufgeständerte Anlagen, die entweder horizontal oder vertikal, sogar so, dass ein Traktor oder eine landwirtschaftliche Maschine drunter durchfahren kann. Also, dass wir Flächen des Landes, die nicht so hochwertig sind, mit solchen PV-Anlagen und damit mit Energieerzeugungsanlagen ausbauen, damit auch die PV ihren Beitrag leistet, weil wir haben in Sachsen-Anhalt ganz gute Sonnenstunden, um die 1000 Sonnenstunden im Jahr. Das heißt, das ist auch ein Potenzial, was wir unbedingt erschließen sollten und nicht brach liegen lassen sollten beim Thema Transformation des Energiesystems.
Aber wie sieht's dort zum Beispiel auch mit der kommunalen Verantwortung aus? Gibt's vielleicht so ein Konzept, wo man sagt, okay, wenn wir jetzt ein Dach decken müssen, vom Kindergarten, von der Grundschule, vom Rathaus, dann kommen da gleich Solaranlagen drauf?
Ein Konzept gibt's da nicht, aber im Grunde genommen, so müsste es laufen. Also man müsste sich angucken, welche Dachpotenziale hat eine Kommune und wie können wir diese Potenziale nutzen für die Energieversorgung der Kommune. Da sind dann rechtliche Rahmenbedingungen zu klären, da sind haushalterische Dinge zu klären. Bislang ist es so, dass das eben nicht großartig auf Akzeptanz stößt, weil die Kommune sagt, wir haben sowieso schon einen schwierigen Haushalt und wenn wir erneuerbare Energienanlagen bauen wollten, müssten wir eine Finanzierung in Anspruch nehmen. Das ist schwierig unter den gegebenen Haushaltsbedingungen. Und wir haben in Sachsen-Anhalt viele Gemeinden mit Nothaushaltssituationen oder Haushaltskonsolidierungen. Das heißt, es ist flächendeckend nicht möglich. Und dann ist es so, dass man dann sagen muss, wenn man erneuerbare Energienanlagen baut, dann will man eigentlich von dem Ertrag der Anlage auch ein bisschen was haben. Und dann sagen viele Kommunen, ja, das landet dann beim schwarzen Loch der Kommune. Und eigentlich würde ich gerne die nächste Anlage damit bauen. Das heißt, auch diese Bedingungen, die müssen wir in der Zukunft noch klären. Das sind dann einfach haushalterische Fragen.
Wie sieht's aus mit Supermarktparkplätzen und Kirchendächern? Das ist ja durchaus auch Platz, den man nutzen könnte.
Genau. Supermarktdächer oder, sage ich mal, so Stadtautobahnen, solche Konzepte gibt's aus der Forschung schon, gibt's auch in anderen Ländern schon, wird darüber diskutiert. Das ist dann einfach, entweder muss man sich überlegen, dass es privatwirtschaftlich machbar ist, dann kann man das tatsächlich machen. Parkplatz ist ja meistens dann irgendwie in privater Hand. Das heißt, wo ist der Anreiz für den Betreiber der Parkfläche, das Dach sozusagen zu belegen? Da muss man gucken, wie groß das ist, weil es natürlich dann auch immer eine Rolle spielt, die Skalierung der Größe. Also je kleiner, umso unwirtschaftlich ist es, je größer, umso wirtschaftlicher ist es, die Flächen zu belegen. Kirchendächer, dann sind wir im Denkmalbereich, das ist nicht ganz so einfach. Da gibt es natürlich auch wieder schützenswerte Interessen. Also die Denkmalschützer, die sagen natürlich, das Interesse der Denkmalschützer ist, diese schützenswerten Ansichten zu erhalten. Und da muss man gucken, ob es vielleicht, sage ich mal, Gebäudeteile gibt, die nicht schützenswerte Ansichten haben, wo man sagen kann, es würde sich vielleicht auf dieser oder jener Teildachfläche lohnen, Photovoltaikanlagen zu installieren. Das Angebot ist da. Also auch, wenn man jetzt sich überlegt, dass es vielleicht nicht Sinn macht, auf einem roten Kirchendach schwarze PV zu installieren. Aber da gibt es inzwischen schon Alternativen, die auch farblich sich anpassen. Auch da ist Bewegung drin.
Jetzt unterhalten wir uns ja ganz viel über die Windkraftanlage, das Windrad, über die Solaranlage. Gibt es denn auch noch Alternativen zur zur Energiegewinnung, wo Sie sagen, Mensch, da haben wir jetzt noch gar nicht dran gedacht?
Ja, und zwar ist das die Geothermie. Okay. Das ist so ein schlafender Riese, die Geothermie. Es gab Untersuchungen zum Ende der DDR, die das Gebiet der alten DDR mit Geothermie zu versorgen. Und da gibt's jetzt schon wieder Konzepte, die sich damit auseinandersetzen, zu gucken, wo haben wir denn gute geothermische Bedingungen für tiefe Geothermie oder oberflächennahe Geothermie. Das ist ja der Unterschied. Es ist dann einfach eine Frage der Tiefe, in der man sich bewegt. Wenn wir so Wärmepumpen mit einer Bohrung, dann reden wir mal über oberflächennahe Geothermie. Da ist halt die Anlage an sich ganz schön preisintensiv, wenn man das für ein einzelnes Haus macht. Und da muss man halt gucken, für größere Anlagen, also Wärmepumpen in einem etwas größeren Maßstab und dann Bohrungen, die sich lohnen. Und dann kann ich die vorhandene Wärme aus der tiefen Geothermie nutzen und in Wärmeversorgung einspeisen, die vielleicht einen Teil eines Stadtgebietes oder eines Gemeindegebietes versorgt.
Gut, gegen Ende der DDR hatte man auch vor, und bei Ständern ein Atomkraftwerk zu bauen, genau. Aber wir bleiben dann lieber bei der Geothermie.
Genau. Sie sagten gerade, schlafender Riese, warum schläft er denn noch?
Ja, weil es bislang ziemlich teuer war. Also das ist natürlich ein Konzept, was dann erst ab einer bestimmten, sage ich mal, Wirtschaftlichkeit greift. Die Bohrungen sind teuer, die die Anlagetechnik ist ziemlich teuer. Es gibt Konzepte, in Neubrandenburg gibt es, glaube ich, eine Anlage, die schon sehr lange betrieben wird, auch sehr erfolgreich betrieben wird, also für einen Teil der Ortsversorgung über eine Geothermieanlage. Und da muss man halt gucken. Das setzt natürlich auch voraus, dass sich dann eine Kommune dafür wirklich interessiert, dass die Bedingungen dafür da sind im Untergrund, und dann müssen Untersuchungen gemacht werden. Es ist nicht ganz so einfach, also schon ziemlich kompliziert. Aber das ist eine Karte, die man sicherlich spielen sollte bei den Überlegungen, wie können wir die Energieversorgung der Zukunft sichern.
Also uns ist bewusst, in dieser Wahlperiode, höchstwahrscheinlich auch in der nächsten und übernächsten, wird das Thema Energie, Energieversorgung, Ausweisung von Flächen für Energiegewinnung eine Rolle spielen. Wir wissen aber auch, jedes Windrad gründet eine, oder nicht jedes Windrad, sondern für jedes Windrad wird eine Bürgerinitiative gegründet im Regelfall, die dagegen ist und die ja teilweise auch den Kommunalvertretern, na sagen wir mal, nicht immer nur mit wohlfeilen Worten entgegentreten, sondern das geht da manchmal schon ziemlich deftig zu. Können Sie da auch nachvollziehen, dass Menschen jetzt sagen, ja, tut mir leid, aber unter den Bedingungen tue ich mir sowas gar nicht mehr an, dann sollen Sie Ihren Mist da alleine machen?
Der Hauptkritikpunkt ist natürlich die fehlende Wertschöpfung in der Region. Also wir haben ja die Kritik aus der Nachwendebewegung, dass man aber gesagt hat, die Windräder, die hier in unserem Land stehen, die gehören uns nicht und wir haben da auch nichts davon. Und ich denke, da ist aber Bewegung drin. Wir haben ja jetzt in Sachsen-Anhalt in der Lesung das Bürgerbeteiligungsgesetz. Und das ist eine, sag ich mal, ein sehr wichtiger und richtiger Schritt in die Richtung, dass die Bürger eben beteiligt werden. Das heißt, die Kommunen werden können zukünftig von dem Erfolg dieser Windenergieanlagen profitieren, indem dann eben eine Kommunalabgabe gezahlt wird vom Betreiber dieser Anlage. Und das wird das Thema Akzeptanz nochmal in eine positive Richtung bringen und damit sicherlich auch einige der Kritiker vielleicht nochmal überzeugen, dass es doch gut ist, wenn man so eine Anlage hat, vielleicht nicht unmittelbar neben dem Schlafzimmerfenster, aber im gebührenden Abstand, so wie das ja auch geplant wird, und die Kommune was davon hat.
Also jetzt nochmal für mich, es wird dann im Prinzip dafür, dass auf dem Gebiet der Kommune ein Windrad steht, ja, eine Abgabe an die Kommune gezahlt, die dann einfach in den städtischen oder in den Gemeindehaushalt fließt, und dann wird damit das Kindergartendach saniert, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, oder genau, die Feuerwehrschläuche etc. Ja. Und dann, glauben Sie wirklich, dass das die Akzeptanz erhöht? Also, dass dann Leute sagen, na gut, wenn es da jetzt Geld für gibt, dann akzeptieren wir das?
Na, vielleicht nicht alle, aber einen großen Teil der Kritiker wird das schon überzeugen.
Okay.
Sie kommen ja viel rum in Sachsen-Anhalt. Genau. Ist Ihnen da mal ein Modellprojekt oder in irgendeiner Form Pionierarbeit einer Kommune aufgefallen, wo Sie sagen, Mensch, da lohnt es sich echt mal hinzuschauen, vielleicht auch für die Kandidatinnen und Kandidaten bei den Kommunalwahlen oder auch der Kommunalpolitik grundsätzlich, sich das mal anzuschauen und vielleicht sich eine Scheibe abzuschneiden?
Es gibt gute Beispiele in Sachsen-Anhalt. Die erste Anlaufstelle, würde ich immer sagen, ist die Landesenergieagentur. Alle Kommunalpolitiker und die, die es werden wollen, können uns gerne besuchen. Und dann gibt es im Land tatsächlich einige Projekte, wo man aber beachten muss, dass man diese Projekte nicht so einfach in die Gegenwart holen kann, weil es einfach um viele Jahre schon zurücklief, das Modell. Jetzt gibt es andere gesetzliche Rahmenbedingungen und andere Ausgangssituationen, aber tatsächlich, wir haben ein so ein Projekt, das ist das Bioenergiedorf Tangeln, wo man sich angucken kann, wie aus einer ehemaligen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ein neuer Betrieb entstanden ist, der auch die Wärmeversorgung für einen Teil der Ortschaft übernommen hat, und da werden jetzt 70 Haushalte versorgt, und das ist eigentlich ein tolles Modell. So ein bisschen in Richtung genossenschaftlich und bürgerschaftliches Engagement gedacht.
Und wo ist Tangeln?
Tangeln liegt in der Altmark.
Okay, mein nettes vom Namen. Ne? Aber was geben Sie, zum einen gesagt, die Kommunalpolitiker können sich auch an Sie wenden, was geben Sie denen denn mit an die Hand? Also gerade wenn jetzt Ausweisung der Flächen steht, ich sag mal, jetzt kann man ja sich das ganz einfach machen und könnte sagen, pass auf, lieber Bürgerin, lieber Bürger, wenn du nicht möchtest, dass vor deinem Fenster ein Windrad steht, kein Problem, dann bauen wir da ein Kohlekraftwerk hin. Ich glaube, dann ist das Windrad immer noch die bessere Alternative, aber ganz so wird wahrscheinlich nicht argumentiert bei Ihnen, oder?
Nee, richtig. Also im Grunde muss man sagen, wenn man sollte den Gestaltungsspielraum nutzen. Also es geht ja oftmals so, dass die Menschen, die sich für die Kommunalpolitik engagieren, mit dem Streben nach Gestaltungswillen in diese Kommunalpolitik gehen. Und da wird man relativ schnell geerdet, weil der Gestaltungsspielraum, den man als Kommunalpolitiker hat, der ist relativ gering. Also sag ich mal, vielleicht 80-20% kann man wirklich gestalten. 80% ist eher an Verwaltungshandeln angelehntes Handeln, auch im Ehrenamt. Und diese 20%, die, denke ich, die sollte man mit seinem Handeln und Tun dann beeinflussen. Und das ist halt dann, wo man darauf hinwirkt, wie man die Energiewende gestaltet. Und da ist sicherlich ein großes Thema, dass man sich erstmal Wissen aneignen muss. Deswegen das Angebot, besuchen Sie die Landesenergieagentur. Wir sehen das ja jetzt bei den Gesprächen, die wir führen in den Kommunen. Es ist nicht getan damit, dass wir als Experten irgendwo einfliegen und mal abends eine Stunde oder anderthalb Stunden was erzählen. Unsere Erfahrung ist, dass das ein, vielleicht sogar 3, 4, 5 Mal passieren muss, bis die Kommunalpolitiker das entsprechende Wissen haben, um mit ihrem Sachverstand in einem Stadtrat oder in einem Gemeinderat eine Entscheidung zu treffen. Da müssen wir dann dran arbeiten. Also das ist eine Hohle- und eine Bringepflicht, um diese Entscheidungen und damit den Gestaltungsspielraum auszunutzen.
Hohle- und Bringepflicht. Sind wir da schon bei unserer Tradition, Stefan?
Wir können jetzt zur Tradition übergehen. Wir haben es jetzt mehr als 3-mal gemacht. Der Podcast ist schon ein paar Folgen alt. Also ist es mittlerweile eine Tradition.
Ja, so schnell kann es gehen.
Auch am Tag der Arbeit.
Was wir meinen, sind, ist unser letzter Punkt, unsere letzte Frage, uns nämlich die nach konkreten Forderungen oder vielleicht auch Wünschen an Kommunalpolitik im, vor dem Hintergrund der Energiewende beziehungsweise überhaupt Ausbau von Energieprojekten. Was würden Sie sich da wünschen?
Also, dass wir im Dialog bleiben, dass wir einfach miteinander sprechen, das wäre so eine erste Forderung, weil das alles andere folgt dann und dass wir uns vielleicht auch die Zeit nehmen und uns auch die Zeit geben, die es einfach braucht und uns an manchen Stellen ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen rausnehmen, auf den anderen gucken, auf den anderen hören und dann schaffen wir auch die Herausforderungen.
Das können wir so stehen lassen.
Das ist schön zusammengefasst.
War ein netter Versuch.
Somit vielen Dank an Sie für diesen Einblick in das Thema Energie, was uns ja tatsächlich die nächsten Jahre begleiten wird. Und ja, wenn ihr uns am Tag des Erscheins gehört habt, also am Tag der Arbeit am 1. Mai, dann freut ihr euch jetzt garantiert schon, wie wir auf die nächste Folge. Die kommt nämlich am 3. Mai und dann ist bei uns zu Gast Knut Bernsen vom Handelsverband. Wir gucken dann also mal, wie es um die Geschäfte in Sachsen-Anhalt bestellt ist, Innenstädte etc. Wird auch ein spannendes Thema.
Ja, und wenn ihr jetzt wissen wollt, mit welcher Tätigkeit ihr euch in Sachsen-Anhalt am besten selbstständig macht, um gut über die Runden zu kommen, oder warum der Laden in der Straße gegenüber immer noch leer steht, ja, dann einfach mal reinschalten. Wir freuen uns.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.